Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Dienstag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. In Deutschland wird gerade ein Gesetzentwurf zur Einbürgerung diskutiert. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Wie einfach bzw. schwer ist es aber eigentlich, in anderen EU-Ländern einen Pass zu bekommen? Die NATO will die Flugabwehr der Ukraine stärken. Welche Rolle spielen dabei die Bundeswehr und die Slowakei? Und Estland hat die höchste Inflationsrate in der EU. Wie gehen die Menschen im Alltag damit um? Diese Fragen wollen wir in den nächsten 20 Minuten beantworten. Die einen warnen davor, den deutschen Pass zu entwerten. Zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz.
Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles. Und damit muss man behutsam umgehen.
Und der Generalsekretär Mario Chaya ergänzt noch, erst die Integration, dann der Pass. Die anderen sagen aber, die Staatsbürgerschaft könnte durchaus bei der Integration helfen.
Wenn wir als Staat wollen, dass sich diese Menschen hier wohlfühlen und ein Teil dieser Gesellschaft werden wollen, ist die deutsche Staatsangehörigkeit sicherlich ein Merkmal dafür, um hier angekommen zu sein.
So die Islamwissenschaftlerin und innenpolitische Sprecherin der Grünen Lamia Kador. Die SPD will die Einbürgerung erleichtern. Menschen könnten zum Beispiel bereits nach 5 statt nach 8 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Für Menschen ab 67 soll der formelle Sprach- und Wissenstest entfallen und auch die doppelte Staatsbürgerschaft soll möglich werden. So steht es im Gesetzentwurf. Doch wie schwer bzw. einfach ist es eigentlich in anderen EU-Ländern die Staatsbürgerschaft zu erhalten? Darüber kann ich heute Morgen mit Rainer Baubeck sprechen. Er leitet am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz das Forschungsnetzwerk Global Citizen Observatory. Und hier analysieren die Forscherinnen und Forscher Staatsbürgerschafts- und Wahlrechte. Guten Morgen, Herr Baubeck.
Guten Morgen aus Österreich.
Herr Baubeck, laut dem Migrations- und Integrationsindex MIPEX ist es am einfachsten, in der EU in Portugal eingebürgert zu werden. Woran liegt das?
Portugal hat wie viele andere Staaten ein Erfordernis von 5 Jahren Aufenthaltsdauer für die normale Einbürgerung. Aber in anderen Hinsichten verlangt es sehr viel weniger als andere Staaten. Das heißt, es gibt keinen Staatsbürgerschaftstest, keinen Einkommenstest. Es wird mehrfache Staatsbürgerschaft zugelassen bei der Einbürgerung. Und es werden in Portugal geborene Kinder auch dann automatisch Portugiesen, wenn ein Elternteil 2 Jahre Aufenthalt in Portugal gehabt hat oder wenn das Kind nach der Geburt nach Portugal gekommen ist, wenn es einen elementaren Schulabschluss in Portugal hat.
Nach Portugal kommt in diesem Ranking direkt Schweden. Schweden hat auch die höchste Einbürgerungsrate in der EU mit mehr als 8%. Sind die Bedingungen in den beiden Ländern vergleichbar?
Das ist durchaus vergleichbar. In Schweden gilt genauso 5 Jahre Aufenthalt für die gewöhnliche Einbürgerung. Kinder bekommen in Schweden die Staatsbürgerschaft nicht per Geburt im Land, sondern nach 3 Jahren Aufenthalt im Land, dann aber mehr oder weniger automatisch. Dazu braucht es nur eine Erklärung eines Elternteils. Es gibt in Schweden derzeit auch keinen Sprachtest, keinen Staatsbürgerschaftstest, keinen Einkommenstest. Und die mehrfache Staatsbürgerschaft wird ebenso wie in Portugal vollständig toleriert.
Sie haben jetzt so ein bisschen verglichen anhand der Kriterien Aufenthaltsdauer. Ist jemand im Land geboren oder nicht? Gibt es einen Sprachtest oder nicht? Werden Nachweise über das Einkommen verlangt? Wie funktioniert denn ganz konkret dieses MIPEX-Ranking?
Ja, MIPEX, das ist ein Index, der von einem Brüsseler Think Tank, Migration Policy Group, zusammengestellt worden ist. Der beantwortet im Wesentlichen die bereits genannten Kriterien, verlangte Aufenthaltsdauer, gibt es Jus Soli, das heißt Erwerb der Geburt im Land, gibt es einen Sprachtest, gibt es einen Integrations- oder Staatsbürgerschaftstest, was sind die Einkommenskriterien, auch wichtig, wie hoch ist die Hürde in Bezug auf Unbescholtenheit. Und wird mehrfache Staatsbürgerschaft bei der Einbürgerung hingenommen. Das sind die MIPEX-Kriterien. Da kann ein Staat zwischen 0 und 100 Punkte erreichen. Schweden und Portugal sind da die europäischen Spitzenreiter. Andere Staaten wie Deutschland liegen im Mittelfeld, so mit 40 bis 42 Punkten.
Sie haben es gerade noch mal gesagt, Schweden zählt zu den europäischen Spitzenreitern. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn die neue Regierung hat in ihrem Regierungsabkommen erste Ideen vorgelegt, die Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürgerschaftsrecht zu verschärfen. Wie sehen diese ersten Ideen denn aus?
Ja, in der Regierungserklärung des schwedischen Premierministers wird erwähnt, dass Sprachtests eingeführt werden sollen. Das heißt, Schwedischkenntnisse müssen nachgewiesen werden und dass auch Einkommen nachgewiesen werden muss. Das heißt, dass man zeigen muss, dass man ein selbstständiges ökonomisches Einkommen hat und nicht abhängig ist etwa von Sozialleistungen.
Sie sind selber Österreicher und wenn wir auf dieses Ranking schauen, dann liegt Österreich auf einem der letzten Plätze. Das heißt, hier ist es besonders schwer, eingebürgert zu werden. Hat das auch etwas mit einer politischen Polarisierung des Themas in Österreich zu tun?
Ja, das kann man genauso sehen. In Österreich ist das Thema Zugang zur Staatsbürgerschaft seit Ende der 90er Jahre sehr stark polarisiert. Es ist sozusagen zu einem der Symbolthemen geworden für die Migrationspolitik insgesamt. Und hier gibt es einen deutlichen Gegensatz zwischen auf der einen Seite den Parteien der rechten Mitte und des rechten Randes. Das ist die konservative ÖVP und die rechtsradikale FPÖ, die eine ständige Verschärfung des Staatsbürgerschaftsgesetzes auch verwendet haben, um sich zu profilieren, um zu zeigen, Österreich ist kein Einwanderungsland, obwohl es demografisch natürlich schon längst eines geworden ist. Die Parteien der Mitte, also die SPD, die SPÖ, hat sich sehr schwer getan mit diesem Thema, während die Grünen und die NEOS, das ist eine liberale Partei in Österreich, eindeutig für eine Liberalisierung eintreten.
Sehen Sie noch in anderen europäischen Ländern eine ähnliche polarisierte Debatte, wenn es um das Thema Einbürgerungsrechte geht?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Es gibt generell die Beobachtung, dass Einbürgerung leichter zugänglich gemacht werden kann, Beispiele Schweden, Portugal, wenn es einen parteiübergreifenden Konsens bei diesem Thema gibt. Das heißt, wenn man versteht, dass das ein wichtiger Aspekt des Integrationsprozesses in Einwanderungsländern ist. Wenn das Thema von einer Partei zum Politischen gemacht wird und in die Debatte geworfen wird, dann müssen die anderen Parteien Gegenpositionen beziehen und dann ist es sehr viel schwerer, Reformen durchzusetzen.
Vielleicht noch kurz die Frage, wir haben es am Anfang ein bisschen gehört in den Tönen, dass auch die Frage, was sollte erst kommen, erst die Integration und dann der Pass oder erst der Pass und dann die Integration. Wie sehen Sie denn als Forscher diese Frage?
Dazu gibt es sozialwissenschaftliche Studien, die erlauben, die Frage wirklich klar zu beantworten. Es ist nachgewiesen worden, dass Einbürgerung einen kausalen Effekt hat, das heißt ursächlich eine positive Auswirkung hat auf den folgenden Integrationsprozess. Das betrifft vor allem Arbeitsmarktkriterien sowie Einkommen und Arbeitslosigkeit, aber auch Wohnungssituation und weitere Bildungskarrieren. Das heißt, die Einbürgerung bewirkt einen weiteren Integrationsschub, wenn man schon die Staatsbürgerschaft hat. Allerdings, und das ist auch wichtig zu betonen, hat mein Kollege Martin Fink mit seinem Team in Florenz auch festgestellt, dass diese Katalysatorwirkung der Einbürgerung nur dann wirkt, wenn sie nicht zu spät erfolgt. Das heißt, in einem Zeitraum von 4 Jahren bis circa 6 Jahren nach der Einwanderung gibt es tatsächlich den starken Anreiz, in die eigene Integration zu investieren, wenn man Aussicht hat auf die Einbürgerung. Wenn dieser Prozess mit vielen Hürden erschwert wird und dann erst nach 10, 15 Jahren tatsächlich erfolgt, dann verpufft auch die Integrationswirkung.
Sagt Rainer Bauberg, Co-Direktor des Forschungsnetzwerkes Global Citizen Observatory am Europäischen Hochschulinstitut. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Heute treffen sich in Bukarest die Außenministerinnen und Minister der NATO. Es geht um die Winterhilfe für die Ukraine, zum Beispiel um Faktoren. Vorab plädierte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber auch für weitere Waffenlieferungen, um zum Beispiel die Flugabwehr der Ukraine zu stärken. Was aber konkret wohin geliefert werde, seien nationale Entscheidungen, betonte er. So hatte Deutschland Polen zum Beispiel angeboten, Flugabwehrraketen des Patriot-Systems an der polnisch-ukrainischen Grenze zu stationieren. Die Regierung in Warschau schlug daraufhin vor, das System direkt in die Ukraine zu bringen. In der Slowakei, ein Nachbarland von Polen und der Ukraine, sind bereits seit dem Frühjahr deutsche Patriots stationiert. Denn die Slowakei hatte ihr eigenes Flugabwehrsystem in den ersten Kriegstagen an die Ukraine weitergegeben. Und nun hilft eben der NATO-Partner. Unser Reporter David Ehl hat die Bundeswehr auf dem slowakischen Stützpunkt in Sliač besucht.
Brummende Dieselgeneratoren. Das ist im Normalfall das einzige Geräusch, das das Flugabwehrsystem Patriot von sich gibt. Die Bundeswehr hat hier am Militärflughafen Sliač in der zentralen Slowakei zwei komplette Systeme stationiert. Oberhalb der Landebahn hat die Bravo-Staffel ihr Quartier bezogen.
Also da drüben sehen wir jetzt das sogenannte Dreigestirn, bestehend aus dem Radargerät, dem ECS, also dem Engagement Control Station, da sitzen wir dann letztendlich drinne, und der Electronic Power Plant, die uns den Strom liefert.
Oberfeldwebel Patrick, im Einsatz werden bei Soldaten nur Vornamen genannt, ist gerade in einer 12-Stunden-Schicht, in der er sich mit anderen Kameraden in dem Feuerleitstand abwechselt. Seinen Arbeitsplatz aus der Nähe zeigen darf Patrick nicht.
Da ist absolute Sperrzone, also ja. Ist auch keine Handys drin und nichts, das wird vorher alles.
Die Soldatinnen und Soldaten stehen ständig im Funkkontakt mit dem Tower des Flugplatzes und der Luftüberwachungsstelle in der benachbarten Stadt Zvolen, wo Radarbilder aus dem ganzen Land ausgewertet werden.
Wichtig dabei ist, dass das immer durch mehrere Augen geht. Also ein Flugziel wird niemals hier einfach bekämpft, sondern wird immer durch viele Etappen noch einmal geprüft, bevor es dann zu letztendlich mit Kämpfung kommt.
Die Entscheidung im Ernstfall würden andere Stellen treffen. Die Bundeswehr sei nur zu Gast in der Slowakei, unterstreicht Patrick. Dazu ist es in dem seit April andauernden Einsatz, an dem neben den beiden deutschen Patriot-Staffeln zu Beginn auch eine niederländische beteiligt war, bislang nicht gekommen. Doch wie schnell die Flugabwehr gefordert sein kann, zeigte sich vor zwei Wochen bei dem Raketeneinschlag in Polen. Dass dort Menschen ums Leben gekommen sind, wegen eines Konflikts im Nachbarland, sei allen als erstes durch den Kopf gegangen, sagt Oberst Volker Pötsch, der Kontingenzleiter der Bundeswehr in der Slowakei.
Das zweite ist natürlich die professionelle Ebene und da ist vielleicht unsere Reaktion etwas anders, als das beim normalen Bürger ist, der nicht mit diesen Dingen beruflich befasst ist, weil wir es halt einschätzen können und auch sehen. Für uns ist es aber aus meiner Sicht die klare Bestätigung, dass der Auftrag, also der Schutz des Luftraumes, ein wichtiger ist und nicht nur ein theoretischer.
Gleich neben dem Rollfeld in Sliač stehen mehrere ältere MiG-Jagdflieger der slowakischen Luftwaffe. Die insgesamt 11 Maschinen mussten jedoch im August ausrangiert werden, denn ihre Wartung hatte bislang eine russische Vertragsfirma übernommen. Das wäre inzwischen undenkbar. Für die Slowakei heißt das, ausgerechnet in Zeiten eines Kriegs im Nachbarland ist sie ohne eigene Flugabwehrraketen und Kampfjets. Aus Sicht des Militäranalysten und früheren slowakischen Vize-Generalstabschef Pavel Macko kein Problem, wenn man den Blick auf die gesamte NATO weitet.
We are not now in the situation that in terms of air space security we can provide much more to our partners.
In puncto Luftverteidigung können wir unseren Partnern zwar nicht mehr bieten. Von unserem NATO-Beitritt an war aber klar, dass wir mit unseren Landstreitkräften mehr beitragen können als in der Luft. Der slowakische Wehretat steigt in Richtung des 2%-Ziels. Und die Lücke in der Luftverteidigung ist nur vorübergehend. Schon 2018 hatte Bratislava moderne F-16-Kampfjets bestellt. Nach pandemiebedingten Verzögerungen sollen die ersten der 14 Jets nun 2024 ausgeliefert werden. Seit dem Dienstende der MiGs unterstützen nun Jets der NATO-Nachbarländer Polen und Tschechien.
It's an offer from Hungary, which is also considering that.
Ungarn hat ebenfalls angeboten, sich bei den Luftraumpatrouillen über der Slowakei zu beteiligen. Das würde uns perfekte Abdeckung geben. Es ist auch für unsere Partner besser, weil sie im gemeinsam kontrollierten Luftraum nicht das ganze Land abdecken müssen. Das hilft also uns allen. Und das ist der Wert der NATO. Bei der Luftverteidigung vom Boden aus beteiligt sich die Slowakei an dem von Deutschland ins Gespräch gebrachten europäischen Raketenschutzschild. Doch vorerst sind die deutschen Patriot-Staffeln in Sliač weiter gefragt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat bereits angekündigt, der Einsatz werde mindestens bis Ende 2023 dauern.
Der Luftraum der Slowakei wird auch von deutschen Flugabwehrraketen geschützt. David Ehl hat die Bundeswehr in Sliač besucht. Gemüse, Brot, Obst, Fisch und Fleisch sind deutlich teurer geworden. Und auch die Energiekosten steigen seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich. Knapp 11% betrug die Inflation in der Europäischen Union im Oktober. Estland trifft die aktuelle Situation besonders hart, denn das Land ist stark abhängig von Importen. Seit Monaten liegt die Inflation bei 25%. Gleichzeitig sind aber auch die Löhne im EU-Vergleich eher niedrig. Der Staat versucht, so gut es geht, zu helfen. Viel Hoffnung auf staatliche Unterstützung können sich die Esten aber nicht machen. Christian Blenker hat in Tallinn Familien und Rentner getroffen und gefragt, wie sie mit der hohen Inflation im Alltag umgehen.
Den Spaß lässt sich die Familie von Maja Tin nicht nehmen. Wenn sie mit ihrem Mann Aaron und den drei Kindern zusammen in der Küche das Essen vorbereitet, wird viel gelacht. Gerade darf der 4-jährige Theodor das Omelett zubereiten. Früher hat sich die Familie gerne auch mal etwas zum Mittagessen bestellt. Doch mittlerweile ist die Familienkasse leerer geworden, erzählt Maja.
Für ein Omelettfrühstück für die ganze Familie geht eine Packung Eier drauf. 10 Stück. Und die Preise sind gestiegen, und zwar ordentlich.
Maja arbeitet halbtags an der Uni in Tallinn. 850 Euro bekommt sie im Monat. Ihr Mann Aaron ist freier Fotograf. Besonders die Strom- und Heizkostenrechnungen fressen das Budget auf. Estlands Regierung unterstützt die Bürgerinnen und Bürger mit ein paar Cent pro Kilowattstunde, aber mehr ist nicht drin. Und trotzdem bleibt die Familie gelassen.
Jetzt gegen die eigene Regierung oder einzelne Unternehmen zu rebellieren, wäre nicht richtig. Die Probleme sind eben komplex. Aber der Auslöser für diese Energiekrise ist Russland, Putins Regime, das Energie als Waffe benutzt.
Die Rekordinflation in Estland spüren alle, aber nicht jeder schafft es, sie aus eigener Kraft zu stemmen. Besonders alleinstehende Rentnerinnen und Rentner sind von Armut bedroht. Tallinns Senioren-Selbsthilfeverein ist in diesen Tagen besonders gut besucht. Jeden Mittag füllt sich das Haus im Stadtzentrum. Auch die 80-jährige Weike ist gekommen, weil sie sich hier mit ein paar Cent ein günstiges Essen leisten kann.
Ich suche immer nach Sonderangeboten. Wenn ich den vollen Preis zahlen müsste, würde ich nicht klarkommen.
Ihrer Freundin Siri geht es ähnlich. Und doch will sie nicht klagen, sagt sie.
Ich habe Mützen und Schals an die Ukrainer geschickt. Wir in Estland wissen, wie schrecklich es dort ist. Das ist auch unser Krieg. Aber eher ertragen wir hier die Inflation als mögliche Bomben.
Eine Haltung, die viele Menschen in Estland teilen. Proteste gegen die Regierung gibt es kaum, obwohl nicht alle auf Hilfe zählen können. Rentner haben eine kleine Einmalzahlung bekommen und Familien erhalten etwas mehr Kindergeld. Alle übrigen müssen es so schaffen, sagt Signe Risalo, die zuständige Sozialministerin.
Die Esten sind widerstandsfähig, auch jetzt. Die große Mehrheit versucht, mit der Situation einfach klarzukommen. Und als Staat versuchen wir, den Menschen zu helfen.
Mehr Kindergeld, das hilft auch der Familie von Maja Tin ein bisschen. Doch echte Entlastung schaffen sie nur, wenn sie ihre Heizung im Winter runterdrehen, erzählt sie.
Man zieht sich jetzt halt einen Wollpulli und Wollsocken an. Das schaffen wir schon. Man muss empathisch bleiben. Wenn wir an das Leben der Menschen in der Ukraine denken, ist es doch nicht erwähnenswert, dass wir zu Hause 19 Grad haben.
Mit ihrem Durchhaltevermögen haben sie die härteste Phase womöglich schon geschafft. Prognosen stimmen optimistisch. Die Inflation soll sich in den nächsten Monaten verlangsamen.
Die Esten kämpfen mit der höchsten Inflation in der EU bei vergleichsweise niedrigen Löhnen. Die Menschen erweisen sich aber als sehr widerstandsfähig, wie Christian Blenker berichtet. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Dienstag.